Ich habe gesehen, alle drei Gruppen haben mehr über Gabe des Heiligen Geistes gesprochen. Ich wollte da nicht viel sagen, weil das würde einflussen vielleicht, was ihr antwortet. Aber wir kommen noch dazu. Okay, der Gruppe 1 war hier draußen. In welcher Reihenfolge habt ihr das gehabt?
Also, wir haben Nummer 2 den Glauben als Nummer 1.
Also, Glauben?
Ja, was war denn das nächste? Und der Erlösung? Ich muss mich mal erinnern. Taufe und Vergebung ist mehr oder weniger ein Akt.
Bitte?
Taufe und Vergebung ist mehr oder weniger ein Akt. Aber machen wir Taufe und dann Vergebung. Ich glaube, das ist der Geist, der im Jubel schon vorher wirkt.
Ja.
Ja. Also die Null ist der Geist an sich.
Okay. Gut. Ja.
Gut oder nicht gut?
Ja, ist gut.
Aber super.
Ja, ich, deshalb habe ich gesagt, Gabe des Heiligen Geistes, weil es mehr ist als nur der Heilige Geist. Der Heilige Geist wirkt in vieler Art und Weise. Ja. Okay, die zweite Gruppe, was habt ihr gehabt? Das war da draußen.
Wir hatten den Glauben als erste Stelle.
Ja.
Die Bereitschaft zur Umkehr habe ich das jetzt mal genannt,
okay.
Um das noch etwas deutlicher zu machen, dass es nicht die Umkehr selbst ist, sondern auch die Bereitschaft zur Umkehr. Also da steckt noch vielleicht ein bisschen Arbeit drin, die noch getan werden muss. Und dann die Taufe und dann 1 und 5 parallel. Das heißt, Gabe des Heiligen Geistes und die Vergebung Zeit in Zeiteinheit.
Okay. Und Gruppe 3?
Eine Frage ist, Frage vielleicht mal vorweg, weil wir haben, das kann man vielleicht schon sagen, noch eine ganze Zeit lang auch über Punkt 1, Gabe des Heiligen Geistes, gesprochen und gesagt, dass das natürlich auch viele Facetten hat. Beispielsweise, dass wir Gott natürlich nicht vorschreiben können, in wem er mit dem Heiligen Geist wirkt und wie. Das ist ja durchaus Beispiele gibt, wo der Heilige Geist auch in Menschen gewirkt hat, die noch nicht bei Gott waren oder nie zu Gott gekommen sind. Wir haben gesehen, dass es besondere Gaben des Heiligen Geistes gibt, die aber nicht zwangsläufig in jedem Heiligen häufig auswirken müssen. Also übernatürliche Zungen reden oder auch Wunder vollbringen. Und insofern kamen wir auch darauf, könnte man das, oder ist es so auch gedacht, Synonym, Gabe des Heiligen Geistes, wir haben natürlich auch auf Apostelgeschichte 2,38 gedacht, aber ist damit gemeint die Versiegelung mit dem Heiligen Geist? Das heißt, wo der Augenblick kommt, wo Gott die Hand auf dich legt und sagt, du bist mein Kind, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist.
Also was ich verstehe, ist, dass es mehr von Apostelgeschichte 2 und da ist der Heilige Geist als Gabe genannt, weil es kostenlos ist. Und dann ist die Versiegelung auch dabei. Ja, nach, was ist das, Phase 2, Phase 1? Glaube ich, ja. Und die Gaben des Heiligen Geistes, ja, meine Verständnis ist irrelevant. Ist egal. Okay. Gut, und was habt ihr dann?
Das war's schon. Ne?
Ja, da habe ich die Frage.
Ja, das ist der Frage.
Okay, habt ihr etwas anderes? Herbert, nee. Habt ihr eine Reihenfolge wie hier in Gruppe 1 oder gibt es eine andere? Okay. Der gleiche, ja, irgendwie dazwischen oder das gleiche, okay.
Also ich hatte noch gesagt, sofern jemand glaubt und umkehrt und sich taufen lässt, wenn jemand dann aber im Nachhinein ist es bei mir auch so, dass ich denke, dass als ich die Entscheidung getroffen habe, umzukehren, Jesus zu glauben und auf den Weg zur Taufe, muss ich sagen, hatte ich auch das Gefühl der, über die Heilsgewissheit, die Vergebung. Im Nachhinein hatte ich die Ruhe und die Freude auf dem Weg hin zum Wassergrab. Also wenn ich jetzt dort umgekippt wäre, dazu sagen, ich wäre in die Hölle gekommen, fällt mir schwer zu sagen. Und wenn jemand jetzt sagen würde, er würde das anders, dass er glaubte und auf dem Weg mit der Entscheidung der Taufe dort schon vergeben war, würde ich da keinen Spaltungsgrund oder keinen Trennungsgrund sehen. Okay. Ich würde auch immer dann sagen, das würde ich eben diese Passage nehmen, wo er sagte, das ist, sollte andere so sehen. Ich würde das vielleicht anders lehren, aber ich würde das, wo das wortlich jetzt eindeutig uns festnagelt, mit Indizien stellen, jemanden da festnageln oder die Gemeinschaft verweigern. Also ich muss sagen, ich bin da auch hin und her. Ich habe das so, wie es steht, damals gemacht. Und im Nachhinein denke ich, ja, ich habe die Vergebung oder eigentlich die Entscheidung getroffen und da die Freude gehabt. Und bin nicht ängstlich in die Taufe gegangen, sondern bin mit Freuden in die Taufe
gegangen. Okay. Ich glaube, wir alle verstehen, dass Gott über die Zeit steht. Und für ihn gibt es keine Reihenfolge. Genau wie es gibt keine Zeit, Jahren und so weiter. Obwohl er versteht Zeiten, Reihenfolgen, das versteht er. Er das benutzt er. Er hat die geschaffen, obwohl er darüber steht. Und so die Frage ist nicht von Gottes Sicht, sondern was hat Gott in unser Zeitraum gestellt. Ja, und deshalb war es auch wichtig, dass man Gedanken gemacht hat, Nachweis und Begründung, weil häufig wird über diese Themen gesprochen und nie in die Bibel geguckt. Ja, deshalb wollte ich auch, dass es ein bisschen Nachweis gibt. Wir kommen aber da zurück, also das ist ein Teil hier, aber wir kommen dann zurück, ja.
Ein Punkt, den wir dann auch noch in unserer Gruppe besprochen haben, auch das hat ja Heiliger Geist Mittelpunkt der Diskussion nochmal. Und Vinny, du hattest, glaube ich, auf die Stelle aufmerksam gemacht, war das jetzt 1. Korinther, dass 1. Korinther 12, dass niemand ohne den Heiligen Geist Jesus als Herrn bekennen kann. Das ist ja auch eine sehr deutliche Aussage. Mhm. So, und da leitet sich natürlich schon, also aus dem Zusammenhang würde ich meinen, dass dort schon auch gesprochen wird zu Menschen, die auch getauft sind. Ja, aber diese Aussage für sich, dass niemand ohne den Heiligen Geist Jesus als seinen Herrn bekennen kann, mag ja auch auf Menschen zutreffen, die beispielsweise noch nicht die Taufe haben, die trotzdem Jesus als ihren Herrn bekennen. So, das haben wir nicht zu Ende diskutieren können, aber das ist auch eine nicht.
Gut, ich denke, diese Themen könnten wir für eine ganze Wochenende diskutieren, aber wir wollen hier weiter, sonst, okay. Sonst ist Champion League heute Abend ein bisschen gefährdet.
Joachim möchte auch noch was dazu sagen.
Wir hatten diese Frage auch in der Gruppe 2 diskutiert. Uns war klar, dass der Heilige Geist auch vor dem Glauben schon wirkt. Das heißt, der Geist wirkt schon. Dennoch haben wir Apostelgeschichte 2, 38 vor Augen gehabt. Liebe Brüder, was sollen wir tun? Lasst euch geben, lasst euch taufen, kehrt um, lasst euch kehrt um zur Vergebung auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden. Und dann die Verheißung, und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Dass der Geist auch vorher schon gewirkt hat, war uns klar. Aber dass diese Verheißung eine Besiegelung oder ein so bedeutet, dass da eine andere Qualität noch vorliegt. Genau. Das war uns dann auch klar.
Okay, so, machen wir hier weiter.
Ihr habt ich möchte kurz zwischen den Punkt haben. Gabi hat gerade angerufen. Ich denke, die muss nochmal eine Not-OP jetzt. Die Lunge muss punktiert werden, weil die im Wasser eben schon seit einer Woche sich da ansammelt. Jetzt sagen die Ärzte, und wir haben mit Carsten gesprochen, er sagt, wenn die Ärzte sagen, das ist sinnvoll, eine Punktierung der Lunge, dann sollte man das wohl machen. Das ist natürlich mit Risiken verbunden. Aber Franks Frau Silke ist bei Wolfgang jetzt gewesen und da ist Ruhe und jetzt haben sie eine halbe Stunde Zeit und um 12 soll das dann wohl losgehen. Aber das ist natürlich Helga beunruhigt. Falls wir noch einmal ganz kurz beten, wäre das vielleicht ganz toll. Und dann müssen wir dann weitermachen können, wenn das so ist.
Ja? Okay. Günther, würdest du für Helga und der ganze Familie beten?
Ja. Unser lieber Vater, wir werden Stille vor dir. Was Florian gerade eben jetzt für uns gesagt hat, du weißt es schon. Du kennst auch die aufgeregten Herzen von Helga, von der Familie, von allen Angehörigen. Herr, wir fühlen mit ihnen und wir beten dich, dass wir bitten dich, dass du ganz fest bei allen Beteiligten bist, bei den Betroffenen, bei Helga zuerst, bei der Familie, dass du den behandelnden Ärzten einen wachen Verstand und eine sichere Hand gibst in dem, was jetzt zu tun ist, dass der Eingriff von Erfolg gekrönt ist, dass Helga Erleichterung verschafft werden kann, dass du ihnen allen ein ganz festes Herz gibst, dass sie sich geborgen fühlen. Gerade auch in diesen Stunden, Herr, wo man selbst so wenig tun kann und ganz und gar auf das Tun der anderen angewiesen ist, auf das Wissen. Herr, wir danken dir, dass nicht nur, aber auch in solchen Stunden du ganz besonders da bist. Wir bitten dich, dass du mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit dem tiefen Gefühl der Geborgenheit bei Helga, Wolfgang, Gabi, den Kindern, bei allen bist. Und wir bitten dich noch einmal, dass du alles am guten Ausgang führst. Und wir hoffen und beten in Jesus Christus, durch den wir verbunden sind, hier, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Amen. So, wir haben schon angefangen mit der ganzen theologischen Fragen, was Sie beschäftigt haben. Die Zeitpunkt von 1809 bis 1830, es war immer noch in diesem Zeitraum immer noch die verschiedenen Gruppierungen, diese 6 verschiedenen Gruppierungen. Und sie haben alle mit verschiedenen Themen gekämpft. Hier ist ein Bild von Barton W. Stone. Und Barton W. Stone hat riesige Probleme mit Dreieinigkeit. Und weil das Wort nicht in der Bibel steht. Und so, er fand es nicht gut, das zu benutzen. Andere fanden das unmöglich. Zum Beispiel Alexander Campbell. Also das, da war dieser Streit. Und dann kam eine Diskussion. Und das war natürlich für Christsein, auch heutzutage, wenn man sagt, ich glaube nicht an die Dreieinigkeit, weil das Wort in der Bibel nicht steht. In der christlichen Welt hat man Probleme. Ja. Und so teilweise hat Barton W. Stone Probleme. Dann eine andere theologische Frage war, woher kommt Glauben? Und der Calvinismus sagt, Glauben kommt, wenn der Heilige Geist eine Person überwältigt und Gott gibt diese Person den Heiligen Geist, Gabe des Heiligen Geistes und die Fähigkeit zum Glauben. Und dann kann man erst dann will man die Bibel lesen und so weiter und so weiter. Aber erst, also ja, Glauben kommt nicht irgendwo anders. Durch die Aufklärung und dieser ganze Gedanken von Vernunft und rational denken und so weiter, kamen die frühen Leute auf Römer 10, 17. Römer 10, 17, was steht da? Woher kommt Glauben? Wort. Genau. Und so, die haben sich selbst als rational, supernatural, Naturalismus, wollte nicht raus. Wahrscheinlich auch nicht auf Englisch. Das Rational Supernaturalist, kann ich das auch nicht auf Englisch? Naja, ist egal. Also sie haben sich so genannt, weil es gab da diese Gedanken, es gibt etwas Größeres als uns und Natur. Aber die haben sich selbst gesehen, man benutzte rationale Denkprozesse. Ja, und das war auch ein sehr heikles Thema, weil diese Gedanken von Calvinismus so stark waren. Dann kam der frühe Fragen über der Taufe. Und das war natürlich eine sehr interessante, lebhafte Diskussion, weil Leute von verschiedenen Hintergründen kamen. Barton W. Stone und die Gemeinden da in Kentucky, wo er war, die haben die verantwortlichen Leiter, waren so sehr an der künftigen Einheit aller Christen interessiert, dass sie darauf verzichteten, eine einzige verbindliche Praxis für die Taufe vorzuschreiben. Die meisten von ihnen kamen jedoch durch die Hervorhebung der Bedeutung des Neuen Testaments zu dem Entschluss, dass nur die Taufe von Erwachsenen durch Untertauchen im Wasser richtig sei und dem Geist und Wortlaut der Bibel entspräche. So haben sie also im Laufe der Zeit die Taufpraxis der Baptisten übernommen, aber sie machten diese Praxis nie zu einer Bedingung für den Beitritt zu bzw. Aufnahme in ihre Gemeinschaft. Okay, also das war diese Barton W. Stone. Nochmal, denken wir daran, die meisten kamen aus einem Hintergrund mit Kindertaufe. Und wie manche vielleicht von euch, ihr wart lebenlang gläubig. Aber erst viel später der Taufe praktiziert, wie es in dem Neuen Testament steht. Es ist dann schwierig, der Glaube von Kindheit an zu abzulehnen und sagen, das war nichts. Ja, und so waren die damals. Ja, also ein bisschen Verständnis in der historischen Situation, teilweise kann man das auch heutzutage gut verstehen. Die Campbells waren auch Presbyterianer und sie wollten auf gar keinen Fall eine neue Kirche gründen. In 1810, also wir haben gerade diese Declaration and Address von 1809, in 1810 haben sie versucht, nochmal Presbyterianer zu werden, guter Presbyterianer, aber der Synod hat verweigert. Gemeinschaft mit ihnen und Wiederaufnahme. Und so, die haben dann eine Gemeinde gegründet, die haben damals das als Christian Association und dann später Brush Run Gemeinde genannt. Und dann wollten sie diese Grundsätze von Declaration and Address ausleben in ihrer Gemeinde. Und so, sie feierte in der Gemeinde am Anfang jeden Sonntag Abendmahl, wie es in der Praxis der biblischen Urgemeinde entspricht. Ein Mitglied wollte jedoch an Abendmahl nicht teilnehmen, weil er noch nicht getauft war. Er war ein ehemaliger Presbyterianer. Ja, das heißt Kinder, Säuglingtaufe. Er verlangt, dass man ihn taufe, und zwar durch Untertauchen im Wasser. Thomas Campbell tat dies. Dann wurde die Taufe zu einer brennenden Frage, als der erste Kind von Alexander Campbell geboren wurde. Sollte man es taufen nach der Tradition der meisten Kirchen? Und hier ist wieder typisch Campbell, hier mit Denken und alles. Er hat so viele Bücher bestellt und gesucht wie möglich über die Taufefrage, besonders über Kindertaufe, und hat alles gelesen. Ja, das war typisch für ihn. Und denn zu Anfang war er selber ein überzeugter Vertreter von dieser Taufpraxis. Aber beim intensiven Studium der eingängigen Literatur fand er heraus, dass die Kindertaufe eine nachbiblische Neuerung war. Als er sich mit der griechischen Fassung des Neuen Testaments befasst, erkannte er, dass das Wort für Taufen, also Baptizo, nur Untertauchen bedeuten könne. Und er kam zu der Überzeugung, dass nur diese Form der Taufe gläubige Menschen die einzige echte sein könne. Darauf ließ er sich selbst zusammen mit anderen Mitgliedern im Gemeinde auf diese Weise taufen. Dabei ist es wichtig festzuhalten, dass er die Taufpraxis der Baptisten nicht übernommen hat. So wurde er auch nicht aufgrund seiner Antworten auf die bei den Baptisten übliche Fragen getauft, sondern allein aufgrund seiner Bekenntnis zu Jesus Christus. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Unterschied für manche Baptistengemeinde immer noch: man ist getauft, so dass man Mitglied sein kann. Und also wir zum Beispiel, wir taufen Leute nicht so, dass sie Mitglied in unserer Gemeinde sein können, sondern wir taufen Leute in Jesus Christus, so dass sie Teil der Universalgemeinde sind. Ob sie unsere Ortgemeinde anschließen, das ist ein zweiter Schritt. Ja? Und das heißt, wir können jemanden taufen, der zum Beispiel zurück nach der Ukraine geht. Ja? Weil es hat nicht mit Mitglied in unserer Gemeinde zu tun. Und das war der Unterschied da zwischen ihm und den Baptisten. Ja, das war der erste Schritt. Man sieht da, ja, da war viel Bewegung da, Nachdenken, ja, und wieder diese Gedanken: was haben wir bis jetzt gelebt? Ja, was haben wir bis jetzt praktiziert? So, und dann diese ganzen Gedanken, diese theologische Entwicklung waren forciert durch das, was zunächst kam, und das war dann Schreiben und Debatten. Also damals war Schreiben, kleine Aufsätze, Artikel in Zeitschriften sehr wichtig, weil man so weit auseinander zerstreut war. Und debattieren, das war volksfest. Ja, also Leute sind von überall gekommen, um Leute zu hören, wie sie ja eine Woche lang debattiert haben. Und so in 1816 sollte Alexander Campbell für die Baptisten dann einen Vortrag halten. Und er hat dann die Predigt über das Gesetz gepredigt. Das war das erste Mal, obwohl wir das in der Declaration and Address gesehen haben, das war das erste Mal, dass er richtig auseinandergesetzt hat, wofür ist das Alte Testament, wofür ist das Neue Testament. Ja, und das Alte Testament ist für das Volk Israel und das Neue Testament ist für Christen. Und er gibt eine große Trennung. Das praktizieren wir in unseren Gemeinden, ohne groß darüber nachzudenken. Aber in der evangelischen Kirche oder katholischen Kirche machen sie diese Trennung nicht. Sie haben Ersatztheologie, das heißt, sie übernehmen Sachen aus dem Alten Testament und ersetzen das. Kirche, Gebäude für ein Tempel. Priester, Pastor, Pfarrer, Priester.
Altar.
Taufe anstatt Beschneidung als Säugling. Ja, man kann durch das Ganze gehen und was wird jeder gute evangelische Kind lernen? Was ist ein guter Christ? Jemand, der die 10 Gebote folgt. Ich sage meinen Leuten immer wieder, wir folgen die 10 Gebote nicht. Gut, 9 davon sind nochmal im Neuen Testament erwähnt. Insofern folgen wir die. Aber wir folgen die nicht als Gesetz von Gott. Das war nicht für uns gemeint, sondern für Alten Testament. Volk Israel. Ja, also diese Trennung haben wir, also die meisten Menschen in unserer Gemeinde und auch in anderen Freikirchen, unbewusst übernommen. Aber in vielen Kirchen ist das nicht so. Und wenn man Theologie mit evangelischen Pastoren redet, diese Trennung ist nicht da. Die werden ständig Sachen aus dem Alten Testament holen. Und wir können auch von dem Alten Testament lernen. Ich will das nicht sagen. Ja, wir sollen das nicht wegschmeißen. Bloß mich nicht missverstehen. Aber es gibt eine Trennung da. Und wir werden nicht die Beschneidung 1:1 übernehmen. Obwohl es einen Vergleich da gibt nach Kolosser 2. Gibt eine Verbindung da, aber es ist eine andere Verbindung, als was die Staatskirche daraus gemacht hat. Ja, und so, es gibt diese ganze Ersatztheologie, was wir nicht praktizieren, aber was die Staatskirchen in ganz Europa praktiziert haben. Und das hat er hier in der Predigt über das Gesetz geschrieben, was auch revolutionär war damals. Auch die Baptisten haben das nicht gern gehört. Die waren ein bisschen schockiert. Und auch heute, viele Freikirchen übernehmen das Alte Testament, also die Adventisten übernehmen das Alte Testament und deshalb haben sie ihre Essregelung immer noch als Gesetze, die sie folgen müssen.
Vielleicht ganz kurz ein Einwurf.
Ja.
Paulus war ja kein, sag ich mal, Reformator in dem Sinne, dass er eine neue Theologie oder eine neue Religion gründen wollte, genauso wie Jesus. Jesus basiert auf dem Alten Testament, genau wie Paulus, als hier Pharisäer. Also ich meine, ich will es mal einwerfen, dass man die Frage, die da gestellt wird, einfach nochmal bedenken muss, ob es wirklich strikte Trennung zwischen Alten und Neuen Testament geben soll, muss oder darf. Mhm. Und natürlich, das, was die Kirchen daraus gemacht haben, das ist nicht richtig, finde ich auch. Eine Ersatztheologie in dem Sinne, wie das praktiziert wird, mit allen Folgen Richtung Israel, Richtung Judentum, das ist meiner Meinung nach nicht richtig, aber man muss diese Frage nochmal für uns selbst nochmal neu stellen, denke ich.
Also wie ich gesagt habe, das ist nicht, dass man das Alte Testament wegwerft.
Nein, ja, darum geht es.
Aber Paulus hat auch gesagt, also man folgt die Sachen im Alten Testament nicht mehr. Also die
Frage ist doch, was wollte Paulus? Paulus wollte im Prinzip das, was aus dem Alten Testament uns angetragen ist von Gott, weitergeben an die Christen dann. Ja? Und darf kein Gegensatz gebildet werden zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Das meine ich.
Das Alte Testament. Naja, wobei Jesus ja dann, wenn er zum Beispiel sagt, er ist Herr über den Sabbat, und da.
Die Interpretation des Alten Testaments ist eine andere Sache. Na, aber wie gesagt, Paulus war Jude, Jesus war Jude und die wollten im Prinzip keine neue Religion bilden, sondern die wollten darauf hinweisen, was Gott in der ganzen Geschichte des Alten Testaments eigentlich schon in Richtung, ja, in Richtung auf der
Christus. Okay, das ist ein, wir werden da nicht weiter diskutieren, über Mittagessen könnt ihr darüber diskutieren.
Das ist schon als Thema für nächstes Jahr.
Gold, okay. Also, ja. Das war, dann vielleicht sollen wir die Predigt über das Gesetz lesen.
Ja, das ist
Also, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Übersetzung gibt. Es kann sein, dass, ich weiß nicht, ob ich eine habe, aber es kann sein, dass in Tübingen. Diese Englisch ist schwer genug. Also, sein Englisch zu lesen ist schwer. Aber es kann sein in Tübingen, dass es eine Übersetzung gibt. Also, Dann in 1820 war der erste Debatten, und das war gegen Walker. Und das war Presbyterianer, und er wollte gegen die Baptisten über Taufe reden. Und die Baptisten haben gesagt, oh, dann schicken wir Alexander Campbell. Und so, die haben über Säuglingstaufe basiert auf der Beschneidung im Alten Testament gesprochen. Und das war der Presbyterianer. Begründung für Säuglingstaufe war die Beschneidung im Alten Testament. Und dann hat er natürlich sein Predigt über das Gesetz da reingeflossen und das ja, dann noch verstärkt. Und wir sehen hier, also das, alles wird verfeinert. Zuerst war alles ein bisschen grob, aber er war gezwungen, Sachen zu verfeinern. Und das hat er hier gemacht. Alle diese Debatten kann man lesen, Bücher, es gibt Bücher. Die haben immer Bücher daraus gebracht und verkauft. Und die haben wir noch heute. Ich weiß nicht, ob manche im Deutschen sind, aber in Englisch gibt alle. Und man kann, ja, das war eine Woche lang. Die sind schön dick, manche. Manche sind dünner, aber manche sind dicker. Dann 3 Jahre später, die Presbyterianer waren überhaupt nicht mit Walker zufrieden. Und so, die haben einen anderen, McCullough, geschickt. Und hier haben sie dann diesen Vergleich, den Zweck der Taufe. Und Alexander Campbell hat gesagt, im Glauben sind wir eigentlich schon gerettet, aber in der Taufe sind wir formell gerettet. Ja, man sieht da, der kämpft mit sich selbst, sein Hintergrund, mit der Bibel, also mit vieles. Genau wie viele von uns da über diese Themen reden. Und im Glauben in eine gewisse Weise gerettet, in der Taufe in jeder Hinsicht gerettet. Ja, das war seine Wortwahl in dieser dann Gespräch hier mit McCullough oder Debatte. Dann kam ein paar Jahre später, in 1837, ein Brief, Lunenberg-Brief. Er hat damals schon eine Zeitschrift, was sehr verbreitet wurde, und eine Schreiber hat dann aus Lunenberg in Virginia hat ihn geschrieben. Ob es Christen in andere Kirchen gibt. Heiße Thema. Ja, hauptsächlich über, dann über diese Frage wegen Taufe. Er hat gesagt, ein Christ ist jeder, der glaubt im Herzen, dass Jesus von Nazareth der Messias ist, der Sohn Gottes, sich kehrt von seiner Sünde ab und gehorcht ihm in allem gemäß dem Ausmaß von der Erkenntnis seiner Wille.
Nochmal langsam, nochmal wiederholen, das wäre nochmal gut.
Jeder, der glaubt im Herzen, dass Jesus Christus, Jesus von Nazareth der Messias ist, der Sohn Gottes, sich bekehrt von seinen Sünden ab und gehorcht ihm in allem gemäß dem Ausmaß von der Erkenntnis seiner Wille.
Die Joachim Reinhold Declaration hat mir das sehr gefallen. Wo jemand Jesus liebt und ihn nachfolgen will.
Okay.
Ähnlich.
Und er hat auch, dann, auch dazu geschrieben, was zählt, ist das Bildnis Christi in mir. Und man sieht nochmal, er hat richtig betont auf Jüngerschaft. Die Betonung war auf Jüngerschaft, dass wir Jesus folgen, mehr als Taufe. Und deshalb hat er auch diesen Namen ausgesucht, Jünger Christi, zu diesem Zeitpunkt. Also hier besonders durch diese Debatte, Campbell hat realisiert, dass seine Verpflichtung, die neue testamentliche Gemeinde zu restaurieren und das neue Testament als Maßstab, zwingt ihn zu lehren, nur was in der Bibel steht über Taufe. Also vor dieser Zeit war er immer noch, ja, was soll ich lehren? Durch diese beiden Sachen, dann hat er gesehen, ich darf nicht anders lehren, als was in der Bibel steht über Taufe. Aber dann diese Frage, schwierige Frage, was macht man mit Leuten, die nicht getauft sind? Und wir sehen, die haben dann damit gerungen. Die Betonung, was er betonen wollte, war, dass der Blut Jesus rettet, nicht der Taufe. Ja. Also, der gehört zusammen, aber theologisch gesehen, manche Leute versuchen das auseinanderzureißen und häufig.
Das würde ich auch so formulieren, ja? Weil Leute manchmal sich taufen lassen und das, man merkt, das ist ein Werk. Die sagen, genau wie Gemeinde Christi steht draußen dran, deshalb sind wir Gemeinde Christi, ich bin getauft, deshalb bin ich Christ. Und wenn jemand mir so kommt, rede ich immer so: Jesu Blut rettet und nicht die Taufe. Weil der redet ja nur über ein, vermeintlich über ein Werk, wo er dann abgehakt hat, so. Und darüber rede ich nicht, sondern ich rede darüber und bin ja die Taufe.
Okay. Aber, genau, nochmal. Nochmal, nicht vergessen. Was, wo er war. Also, denken wir an die evangelische Kirche, katholische Kirche, presbyterianische Kirche. Sie taufen Säuglinge und sie sagen, sie sind gerettet. Und so, für ihn, er wollte sich davon distanzieren. Ja? Und so, er wollte betonen, dass der Taufe allein nicht rettet, sondern der Blut Jesus rettet. Ja, also wir dürfen das nicht vergessen, die historische Hintergrund. So, wir sehen aber, das ist theologisch hier viel los. Ja. Ihr habt noch, ja, genau. So, der nächste war in 1829 mit Owen. Und er war ein bekannter Engländer, Sozialist und Skeptiker. Und er wollte zeigen, dass eigentlich Kommunismus, dass alle Leute zusammen in großer Friede, Freude und Eierkuchen leben können. Und er hat dann eine neue Stadt gegründet, in Indiana, New Harmony, Indiana, wo alle zusammenarbeiten und Frieden und ja, also wie eine Coca-Cola-Werbung, like to teach the world to sing und wir gehen durch die Wiese und alle sind glücklich. Ja, also er hat das versucht. Ja, also New Harmony, Indiana. Und er sagte dann, also dieser Owen sagte, Religion ist basiert auf menschlicher Ignoranz. Klingt wie ein anderer Engländer, was wir haben heutzutage, der Bücher schreibt. Naja, Beweise, gut, und dann als Gegensatz, Alexander Campbell hat Beweise für christliche Glauben dargestellt. Ja, und alle Kirchen waren sehr glücklich, dass Alexander Campbell diese Owen gegen ihn aufgetreten war, weil er das so gut gemacht. Dann in Cincinnati sind die Katholiken, ich glaube deutsche Katholiken, sehr stark geworden. Anwohnerzahl 1837 und dann hat er gegen den Bischof, katholischen Bischof Purcell geredet. Eine Woche lang in Cincinnati und die Frage war, ob Tradition oder die Bibel eine Rolle des Papstes. Okay, nochmal. Der nächste war Skinner in 1873 und das ist Universalism und dass alle Leute werden sowieso zusammenkommen in den Himmel. Das war in New England zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr stark. Es ist interessant, die Puritaner waren in New England sehr stark und die sind von einem Extrem rüber zu den anderen. Von wir sind die Einzigen rübergegangen zu wir werden alle zusammen in den Himmel kommen. Ja, es klingt auch heutzutage, ja, gibt es viele Leute, die das sagen. Und dann gab Rice, nochmal haben die Presbyterianer das versucht, in 1843. Und dann war der Zweck und der Modus von Taufe, die Rolle der Heiligen Geist in Bekehrung und die Rolle der Glaubenbekenntnisse. Und ich glaube, das Buch ist richtig dick. Also das war eine richtige dicke Debatte. Und da kann man auch dann weiter sehen. Also der Alexander Campbell, man sieht, zu diesem Zeitpunkt war er einer der großen Männer, Denker, Philosoph, Theologe in den USA. Ja, wir haben ihn vorher in dieser Quiz gestern Abend gesehen. Er war bekannt. Er war zu Richmond gegangen und hat geholfen, der Verfassung für die Bundesstaat Virginia mit Thomas Jefferson, James Madison, ja, ich glaube noch ein Monroe, drei Präsidenten waren dabei und er hat mit allen geredet und ja, über Sachen geredet. Er war ein einflussiger Mann damals und ja, sehr erfolgreich. Das wäre was für dich nächstes Jahr, alle die Bücher zu lesen. In deiner Freizeit, ja. Gut. Also. Du hast noch 7 Wochen zu üben. Ja, genau. Ich habe ein paar von diesen Büchern, kannst du ausleihen. So, sein Haus, Alexander Campbells Haus, ist ein Museum heute. Und ein paar Meter weiter ist sein Büro, wo er 4 Stunden jeden Tag gelesen, auf Griechisch, Latein, Hebräisch, ja, wie ich gesagt habe, gelesen. Er hat nur ein Jahr studiert an einer Uni, ich glaube in Edinburgh hat er studiert, ein Jahr. Sonst alles selbst gelernt. Und dann ein Gemeindehaus, ich glaube das ist von 1850. Die erste Gemeindehaus war aus Holz. Und die haben das dann ersetzt mit dieser einfachen Backstein. Und ja, das ist noch ein Museum, kann man hingehen und das sehen von ihm. So, dann kommen wir zu Walter Scott. Die Baptisten, zu diesem Zeitpunkt war Campbell mit Baptisten in Ohio. Und ja, in der Bibel steht, wir sollen rausgehen und Leute von Evangelium erzählen. Aber kalvinistische Gedanken, wozu? Es hilft nicht. Wenn der Heilige Geist nicht zuerst jemand gläubig macht, dann warum sollen wir diese Person von Gottes Wort erzählen? Und so als Folge, dann haben sie nichts getan. Und durch Campbells Einfluss und durch, ja, also hauptsächlich durch seinen Einfluss, haben sie gesagt, naja, sollen wir was machen? Und dann haben sie dann Walter Scott angestellt als Evangelist für diesen Bereich in Ohio. Ja, und damals war diese Reihenfolge von, ich schreibe Calvin. Die Calvinisten haben diese Reihenfolge gehabt. Und viele Gemeinden noch heute, ein junger Mann aus unserer Gemeinde hat diesen Vortrag gehört und ein paar Tage später, ein Freundin über Internet, hat er angefangen mit ihr zu reden und ihre Prediger aus einer Baptistengemeinde in, ich glaube es war ein Heidelberg, hat eigentlich seine Christsein abgesprochen. Das geschieht heute noch in Deutschland. Dass diese Reihenfolge sehr festgelegt ist in manche Freikirchen. Man muss, der Heilige Geist muss kommen und hier, die nennen das eine Bekehrung. Und das ist riesig groß, das Wort muss man benutzen. Oder man ist kein Christ. Ja, das war sein Problem. Er hat einfach gesagt, ja, ich liebe Gott und ich glaube an ihn und ich will ihm folgen und ich wurde getauft. Und ja, das hat nicht gereicht für diese Baptistenprediger. Ja, also das ist immer noch praktisch, was wir heute hier besprechen. In Deutschland. Ja, jetzt. Das war die Reihenfolge. Wir sehen eigentlich damals und immer noch heute, die Staatskirche von damals, das ist Presbyterianer, Church of England, Lutheraner, katholische Kirche, die Reihenfolge war hier. Taufe, und das ist immer noch eigentlich heute. Ja, die Taufe als Säugling. Vergebung geschieht auch wegen der Taufe. Heiligen Geist, ja, vielleicht irgendwann kommt. Glauben, ja, kommt, ja, deshalb hat man Konfirmation. Ja, also durch Konfirmation soll man glauben und dann ja zu glauben und Taufe und Umkehr. Naja, okay, manche sagen, wir können das nicht verlangen von jemandem. Mhm. Deshalb ist das in Klammer. Ja, weil häufig wird das nicht praktiziert, überhaupt nicht. Also manche, die letzten drei in manchen Kirchen werden nicht mehr praktiziert. Walter Scott hat etwas anders angefangen und er hat eine Fünf-Finger-Übung gehabt. Und genau diese Reihenfolge hat er dann gepredigt. Und er ist in ein Dorf gekommen und die Kinder sind zu ihm gekommen, war jemand neu, also interessant. Und dann hat er die Kinder gesagt, ich werde heute Abend ein Predigt predigen auf meine Fünf-Finger. Ja, und das ist, wie man zu Christus kommt. Und die Kinder haben das dann weitererzählt und am Abend dann hat er angefangen zu predigen. Ja, fünf Finger, also Glauben, Umkehr, Taufe, Vergebung der Sünde und Gabe des Heiligen Geistes. Das war eine neue Erkenntnis, neue Gedanken und Resultat in 1829. Die haben eine Mitgliedschaft in diesem Baptistenverein da oder Baptistengruppierung verdoppelt und 6 neue Gemeinden. Ein Jahr später haben sie 1000 Bekehrte, Leute, die sich taufen ließen. Ja, also das war, was er gemacht hat, das ist nur der erste 2 Jahre, aber was Walter Scott gemacht hat, war ein riesiges, großes Ding und hat in diesem Bereich viele neue Gemeinden gegründet. Und dann hat viele Leute sind zu Christus gekommen. Und wenn man bedenkt, damals häufig auf diesem Siedlungsbereich gab es wenige Kirchen, wenige Prediger, wenige Religion. Und so viele Leute sind aufgewachsen ohne Christus. Ja, oder nur ein bisschen im Hintergrund. Einmal ist ein Prediger vorbeigekommen und hat alle Kinder getauft und das war es dann für 6 Monate. Ja. Das war dann ein wichtiger Schritt. Und deshalb ist diese Reihenfolge immer noch in unserer Bewegung ziemlich deutlich und fest. Und diese Reihenfolge ist anders als viele. Ja, die Baptistengemeinden hier, evangelische Freikirche, würde Taufe hier am Ende tun. Und nicht wichtig.
Wenn man Taufe am Ende hat, dann ist doch Taufe ganz offen gesprochen gar nicht notwendig. Ich verstehe nicht, warum man sich dann taufen lassen soll.
Genau.
Wenn ich alles habe, dann brauche ich doch keine Taufe.
Ja, genau. Oder? Aber Mitglied in unserer Gemeinde zu sein, musst du dich taufen. Weil irgendwo steht das in der Bibel.
Mhm. Wo man das sagt. Genau.
Ja. Genau. Aber du bist gerettet, auch wenn du das nicht magst. Ja, und das ist in den meisten Freikirchen auch heutzutage, ist die Taufe hier am Ende getan. Ja, das ist, wir denken nicht daran, wie das hier uns beeinflusst hat. Hi, Christian. So, und dann der letzte Punkt, theologische Entwicklung, war Sklaverei in Politik. Denkt ihr daran, Amerika hat noch Sklaverei damals gehabt. Und der Alexander Campbell hat selbst Sklaven gehabt. Ja, ja, man weiß nicht alles über ihn. Aber er hat versucht in Virginia, jetzt wo sein Haus ist, ist in West Virginia, aber damals war es in Virginia. Er hat versucht in Virginia das abzuschaffen. In der Verfassung, als er da geholfen hat, die neue Verfassung für Virginia zu schreiben, wollte er das abschaffen. Er hat seine Sklaven auch freigelassen. Er hat sie immer gut behandelt. Also, ja, also man soll nicht denken, häufig denkt man, alle Sklavenhalter in Amerika waren scheußlich zu ihren Sklaven und haben sie alle misshandelt. Das ist nicht wahr. Denn es gibt manche arme Leute, die den Sklaven wie ein Bruder behandelt hat. Okay, gut. Jetzt kommen wir zu der schweigenden Bibel. In der Bibel ist kein Verbot von Sklaverei. Und sogar in der Bibel gibt es Beispiele von Sklaverei und es wird nicht verboten. Deshalb hat Alexander Campbell gesagt, wir dürfen das nicht als Gesetz machen, dass es keine Sklaverei geben darf. Er fand das nicht gut. Und wie ich gesagt habe, er hat seine Sklaven befreit, aber er sagte, das ist eine Meinungsfrage. Und der Gemeinde darf nicht da ein Gesetz machen. Es gibt ein Buch, falls jemand das noch ein Buch kommt für dich. Also es heißt The Political Ethics of Alexander Campbell. Ja, die politische Moral von Alexander Campbell. Und da ist viel über seine Gedanken von Sklaverei. Wir kommen nochmal darauf hin.
Das ist bei der Todesstrafe ja ähnlich gelagert.
Genau.
Sklaverei ist ähnlich gelagert.
Das wäre eine Meinungsfrage, weil in der Bibel steht nichts, es gibt kein Verbot. Ja. Gut. Gibt es Fragen hier über diesen theologischen Teil, diese Entwicklung, was Sie da gemacht haben? Dann gehen wir hier weiter. Wir haben bis 1830 gesehen und jetzt in diese zwei Jahre sind 5 der 6 Gruppen zusammengekommen. Ja, und sie haben sich entschlossen auf diese Basis, Grundlage. Also die Bibel als einzige Autorität der Gemeinde. Den Zusammenschluss verschiedener Gemeinden. Okay, das hat bedeutet, manchmal war eine Campbell-Gemeinde und eine Stone-Gemeinde in einer Stadt. Und die haben dann entschieden, wir kommen zusammen. In manchen Städten, große Städten, haben sie gesagt, nee, wir werden nicht als eine Gemeinde sein, die Stadt ist groß genug für 2 Gemeinden, aber wir arbeiten dann zusammen. Wir sind Brüder, arbeiten zusammen für den gleichen Zweck. In manche Dörfer oder Städte sind sie tatsächlich gekommen. Weil über diese Zeit, diese diese fünf Gruppierungen sind alle gewachsen. Und mit Leute sind weitergezogen und die haben dann ihre Gedanken mitgebracht und neue Gemeinden gegründet und so weiter. Und deshalb war teilweise Zusammenschluss ganz gut. Es ist auch interessant, als das geschehen hat, die zwei größten Gruppen waren von Stone und Campbell. Stone und Campbell waren immer noch nicht einig. Die haben debattiert über theologische Fragen. Besonders eine Dreieinigkeit war ein Problem für Alexander Campbell, dass Stone das nicht haben wollte. Und da war ein paar Sachen, was Stone hat nicht unbedingt Gedanken von Taufe von Alexander Campbell akzeptiert, immer noch nicht. Also da war diese Frage. Aber die Leute in der Gemeinde sind zusammengekommen in Kentucky. Die haben zusammen gerufen, ein Treffen, und die haben untereinander gesprochen und gesagt, oh, uns ist egal, was Stone und Campbell machen, wir sind eins. Und dann Stone und Campbell haben nachhinein gesagt, okay. Ich finde das sehr gut, weil das zeigt, Stone und Campbell waren Leiter, aber sie waren keine Bischöfe oder kein Päpste oder kein, die Autorität. Und die Leute haben tatsächlich für sich selbst gedacht und für sich selbst dann das ausgearbeitet und gesagt, wir wollen zusammenkommen. Und dann das Wesen des christlichen Glaubens muss übereinstimmen. Die Taufe durch Untertauchen von Gläubigen zur Vergebung der Sünde und Versprechung der Auferstehung. Ja, ich finde, dieser letzte Teil ist ein bisschen, das ist interessant, weil das betonen wir nicht mehr. Aber damals war das für sie sehr wichtig. Also wir sagen das in einer Art und Weise, man ist begraben, ein neues Leben. Aber da war das richtig betont, Versprechung der Auferstehung. Und dann der letzte, die Unabhängigkeit der einzelnen Gemeinden. Das war auch ein Grund, warum sie zusammenkommen könnten. Abendmahl war unterschiedlich. Am Ende haben sie keine Regel gemacht. Ja? Sie sahen Taufe als etwas in der Öffentlichkeit und das ist für alle Menschen zu sehen und erleben. Abendmahl aber ist etwas zwischen eine Person und Gott. Und dann muss jeder Einzelne selbst entscheiden. Und so von Anfang an, fast alle Gemeinden waren offen. Das heißt, die haben nicht verlangt, wie in Brudergemeinden, auch hier in Deutschland teilweise, dass jemand sagt, der ist tatsächlich ein Bruder. Oder die haben nicht verlangt, wo ist deine Papiere, dass du Mitglied in unserer Kirche bist. Ja? Und so weiter, sondern die haben dann alle einfach diese offene Abendmahl, was ich glaube, die meisten Gemeinden, ich weiß nicht, ob alle hier das praktizieren, aber wir fragen nicht danach. Wir sagen, Abendmahl ist für Leute, die an Jesus glauben und wollen sein Tod feiern, zur Erinnerung an das, was er gemacht hat. Und wir gucken nicht, wer das nimmt und wer nicht. Und wir, das ist nicht, dass man vorne kommt. Damals musste man eine Marke. Man hat eine Marke bekommen und wenn man Abendmahl nehmen wollte, dann muss man eine Marke abgeben. Und wer keine Marke hat, dürfte nicht. Ja, das ist, ich glaube, in Gemeinden hier praktizieren wir das nicht. So, und dann diese Einheitsbewegung. Zuerst war hier oben dieser eine in New England. Die sind immer mehr unter den Einfluss von Universalismus gekommen. Und die sind eigentlich sehr weit abgedriftet von das, was sie hatten, was sie ausgedacht haben. Und die sind eigentlich mit den anderen Puritaner Congregational Churches, was jetzt die United Church of Christ, sehr ähnlich zu der evangelischen Kirche. Sie sind da rein oder ausgestorben. Und ja, teilweise, weil sie so abgeschnitten waren, die anderen waren alle hier in diesem Bereich und die haben hier oben sehr wenig Kontakt mit ihnen. Und nichts ist daraus geworden. Aber die anderen dann sind zusammengekommen und haben dann angefangen zusammenzuarbeiten. Und man sieht, sie sind ziemlich hier dicht aneinander. Und so der Einfluss war sehr stark. Und wenn man sieht, heutzutage, wo unsere Bewegung Gemeinden haben, in diesem Bereich sehr wenig. Von in diesem Bereich hier und nach Süden und Westen dann viel. Weil es hat hier angefangen und ist immer in Richtung Westen gezogen. Aber leider hier oben sehr wenig. Also es gibt Gemeinden, ich will das nicht sagen, aber es ist nicht wie, ja, es ist nicht wie hier in diesem Bereich, wo es jedes Mal, wenn man eine Ecke umgeht, in manche Städte gibt es noch eine Gemeinde. Also. Und wir sehen, dass dann der Wachstum, als sie zusammengekommen sind, waren sie ungefähr 20.000. Schätzungsweise. Und bis der Bürgerkrieg 1860 waren sie auf fast 200.000 gewachsen. Also das ist richtig viel Wachstum in diese kurze Zeit. Und dann sehen wir dann 15 Jahre später nochmal verdoppelt und dann nochmal 15 Jahre später noch 240.000 dazu. Und wir sehen hier dann, wie es gewachsen ist über die Zeit. Also das war eine sehr dynamische Bewegung. Deshalb heißt es Bewegung, weil etwas da gelaufen ist. Leute waren begeistert von diesen Gedanken, weg von der Papst, weg von irgendeinem Bischof, weg von, ich muss hier irgendein Erlebnis haben. Die waren begeistert, ich kann die Bibel lesen. Ach, ich glaube, aber ich habe keine große Highlight in mein Leben, aber ich glaube. Ja, und so viele verschiedene Sachen sind zusammengekommen und der Wachstum ist dann stark geworden. Ich glaube, wir machen da Halt. Gibt es noch Fragen über diese
Ist mir jetzt gerade nochmal so im Kopf geschossen, die Frage, weil wir ja ganz oft und du jetzt gerade zum Schluss auch nochmal von Bewegung gesprochen hast. Dürfen wir der Gemeinde des Herrn als Bewegung bezeichnen? Ist das überhaupt legitim oder sollten wir das nur in Anführungszeichen setzen?
Ich würde sagen, was Paulus da angefangen hat in Antiochia und in Barnabas, Paulus und Barnabas in Antiochia und dann ihre Missionsreise, das war eine Bewegung. Ist, gut, man, die haben das den Weg genannt.
Okay.
Aber was bedeutet den Weg? Also,
ja. Meinst du Bewegung im Sinne von Entwicklung?
Ja.
Oder...
Ja, es ist, also erstmal grundsätzlich von, wenn wir nur biblische Begriffe benutzen, gibt es das, wo wir sagen können, dass die Gemeinde des Herrn als Bewegung bezeichnet wird. Vom Inhalt habe ich ja sehr viel Sympathie auch damit, weil es zeigt Dynamik. Ja, auf der einen Seite ist es allerdings auch ein Begriff, eine Bewegung, es gibt viele Bewegungen. Es ist auch irgendwo eine, so nach meinem Sprachgefühl, auch eine Abwehr. Ich komme darauf, weil es ist mir gerade noch mal in den Kopf geschossen.
Ja, ich finde den Einwand oder Einwurf da gut. Das ist ja nur ein Teil der Gemeinde des Herrn, die quasi sich neu da restauriert hat Und ich denke mal noch, was Dieter Alten vor vielen Jahren gesagt hat, wir sind nicht die alleinigen Christen, sondern wir wollen allein Christen sein. Und wenn ich jemandem erzähle, wo ich stehe im Glauben, dann habe ich auch noch nie gesagt, ich gehöre einer Restaurationsbewegung an oder so. Das existiert in meinem Kopf gar nicht. Mein Anspruch ist ehrlich gesagt, ich will ein Christ sein, so wie es in der Bibel steht, und das ist die Grundlage meines Glaubens. Und ich sehe mich nicht als Kind einer Bewegung, sondern ich sage, der Herr tut ja hinzu der Gemeinde. Und das ist ja meine Grundlage. Ich bin dankbar für die, die all das da Gang gebracht haben. Keine Frage, aber die Grundlage der Gemeinde, der ich zugehöre, ist die Schrift.
Aber das allein, dass du das sagst, ist auch ein Teil von, deshalb habe ich das DNA genannt. Ja, also ich glaube, die Fortbewegung wird häufig benutzt anstatt Kirche, weil wir wollen keine Kirche sein. Weil das Wort Kirche bedeutet Ausgrenzung. Bewegung, man kann nicht unbedingt eine Bewegung begrenzen. Und deshalb, ich glaube, dieses Wort wurde so ausgewählt.
Es ist natürlich schön zu sagen, ja, Jesus hat die Gemeinde gegründet und die hat immer gegeben und wir gehören jetzt dazu. Aber das ist so ein bisschen wie, ich bin gegen Kraftwerke, mein Strom kommt aus der Steckdose. Also das ist so ein bisschen so, das geht an der Realität vorbei, dass das Ganze eine Entwicklung hatte, dass es eine ganze eine Geschichte hat und dass man sich das jetzt gar nicht bewusst macht. Dann zeigt mir doch die Gemeinde Christi in der dunklen Zeit der katholischen Kirche, wo es einfach nichts Halbes, nichts Ganzes gab. Also ich meine, das ist natürlich schön zu sagen, ja, die gab es da immer und die hat immer eine Rolle gespielt, aber also die Geschichte ist, das ist natürlich ein sehr schönes Bild, aber das geht auch ein bisschen an der Realität vorbei, dass es tatsächlich eine richtig dunkle Phase gab, wo eigentlich die Gemeinde gar nicht da war, in der katholischen Kirche, das alles unterdrückt war und dann da heraus wieder vom Schriftwort mit Luther und mit in dieser Zeit, das ist eher schon die Realität oder näher dran an der Geschichte und man kann natürlich sagen, ja, das war nicht so, aber das ist ein bisschen verklärt und deshalb das Beispiel, ich bin gegen Kraftwerke, mein Strom aus der Steckdose, ist so ein bisschen, denke ich, passt schon, weil einfach, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, dass das andere ist einfach idealisiert und aus der Luft gegriffen, ein bisschen so ein Herzwunsch, dass das so war, also
dieser Begriff ist einfach ein Hilfsmittel zu erklären, was geschehen ist. Also, es muss nicht benutzt werden. Also, ich benutze es, weil wir müssen diese Tatsache irgendwas. Wir brauchen ein Wort, das zu beschreiben.
Wenn Lust und Interesse besteht, könnte man den Aspekt vielleicht nachher nochmal, weil die Zeit jetzt langsam wegrennt, nochmal aufgreifen. Ich will nur nochmal einen Punkt einwerfen, der ja da auch mit reinspielt. All das, was du jetzt für uns aufbereitet hast und was noch kommt, zeigt ja, dass eine ganz bestimmte Entwicklung stattgefunden hat aus bestimmten Situationen. Du hast uns gestern auch mitgenommen, die damalige Situation, ein Staat, ganz andere auch, ein anderer Boden. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ist das, was immer wieder jetzt auch als Bewegung bezeichnet wird, quasi abgeschlossen? Hat die Restauration jetzt gesagt, so, alles wieder paletti und gut, ja. Wir sind nett. Oder aber, das sagte ich eben gerade, da habe ich schon eine Sympathie mit dem Begriff Bewegung, zu sagen, auch diese Offenheit noch wieder zu hinterfragen, zu gucken, wieder auf die Bibel, selbst bestimmte Strömungen, die man unterliegt, ist das eben noch nicht abgeschlossen oder ist es abgeschlossen? Ja, also kann man, ich glaube, da kann man noch okay. In vielen Bereichen sprechen und drüber nachdenken.
Ich denke, das ist immer eine offene Frage, weil jedes Mal, wenn jemand neu zu Christus kommt, kommt viele von dieser Frage. Insofern, das wird nie abgeschlossen. Wenn wir sagen, es abgeschlossen ist, ich denke, wir machen Probleme mit uns selbst und Leute. Ja. Okay, ich glaube, wir müssen hier Halt machen. Wir könnten weiter beim Essen darüber reden, aber jetzt für diesen Teil machen wir hier Schluss.
Wir grüßen Christian in der Runde. Schön, dass du da bist. Und ich habe eine Frage an euch. Also ich finde das sehr gut, wie das hier läuft, sehr interessant. Wir haben jetzt rein vom Programm einen Riesenblock mit freier Zeit. Und die Frage ist, ob wir das so großzügig in Anspruch nehmen wollen oder ob wir uns ein bisschen früher wieder treffen wollen, um einfach mehr in Ruhe in das Thema zu gehen und nicht dann später, dass Randy da einfach dann so schnell husch, husch und schnell was drüber weg, weil ich persönlich finde, das würde lieber ein bisschen von der großen Lücke, die wir jetzt haben, als Pause nehmen und ein bisschen einfach mehr in Ruhe, ohne Hetze und Zeitdruck ins Thema noch einsteigen oder austauschen. Aber einfach, ich stelle das einfach nur nochmal so, wir hätten jetzt Mittagessen, ab 15 Uhr, meist schon früher, steht dann Kaffee und Kuchen für die, die wollen, bereit und würden dann erst um 16 Uhr, das ist in 3,5 Stunden, uns, also um 16 Uhr uns wieder treffen zum Austausch.
Und du wolltest 15.45 vorschlagen, oder was?
Nein, ich
würde schon. Ist in Ordnung.
Einfach so 15.30 Uhr sagen, da haben wir nochmal eine ganze halbe Stunde mehr. Ob das so groß jetzt irgendwie dann einbeschneidet, dass wir eure Pläne sind. Wenn ihr sagt, nee, lassen wir lieber so, oder Randy sagt, du hast mich gerade gefragt. Also mein Vorschlag wäre, dass wir eben, es ist auch schon ab 14.30 Uhr der Kuchen und Kaffee da, wer will. Übrigens Simone und Jürgen werden wahrscheinlich hier vorbeischauen heute Nachmittag, weil die.
Zum ersten Mal oder so.
Also so mein Vorschlag, mein Vorschlag wäre, dass wir sagen, 15.30 Uhr wieder weiter zu machen.
15.30 Uhr?
Einfach um eine halbe Stunde mehr Luft zu haben.
In der Abstimmung, Gegenstimmung, Enthaltung, einstimmig angenommen. 15.30 Uhr
ist das okay? Wunderbar. Ich mache
mir einen
Scherz.
Ja,
okay, wer würde mit uns beten jetzt für Mittagessen? Gott danken dafür. Danke, Christian. Wer zu spät kommt.
Ja, Vater, wir danken, dass wir in dieser Runde zusammen sein dürfen und uns damit beschäftigen, wie wir dir am besten dienen können. Und ja, bitte gib du uns wirklich Klarheit und hilf uns auch alles richtig zu verstehen und das richtig anzuwenden für uns und für unsere Situation. Wir danken dir auch, dass du uns mit allem ausrüstest, was wir brauchen, dass wir hier ein Haus haben, wo wir uns retten können und dass wir auch genug zu essen bekommen. Wir danken jetzt für die Mahlzeit, die vor uns liegt, und bitten dich um deinen Segen für das Essen und auch für den weiteren Verlauf des Tages. Amen.
Amen. Dann gut. Und bis jetzt.
Christian ist heute Abend auch noch da.
Ich bin bereit. Ich habe einen Druckbuchstaben. Ich habe einen Abbringer. Ich bin bereit.